Jo, wo bist du denn jetzt gerade? Bei dir in Rostock zu Hause?
Ich bin noch in Rostock zu Hause, genau. Und nachher geht's nach Berlin.
Was machst du denn da genau so? Was ich bis jetzt ein bisschen mitgekriegt habe, bist du angestellt und teilweise aber auch selbstständig. Oder bist du nur angestellt in diesem Unternehmen?
Ich bin angestellt, ich bin angestellt in der Pflege und bin selbstständig als Trauerbegleiterin, psychologische Beraterin.
Und das kannst du dir dann frei einteilen, wie du das machst?
Das geht, genau, weil ich bin ja in der Pflege, A, nur Teilzeit und B, dadurch, dass ich jeden Tag 10 Stunden arbeite, habe ich im Monat so 15 Tage, die ich arbeiten muss. Und die restlichen 15 sind dann zur freien Verfügung.
Ach so, das heißt, du packst es dann in volle Tage rein.
Genau, je nach Planung dann, ne? Manchmal halt auch, also nach Feierabend, das geht halt nicht, weil nach 10 Stunden und 45 Minuten Pausezeit, also 11 Stunden am Tag bin ich einfach platt, da mache ich nicht mehr viel, ne?
Ja.
Da ist dann so Selfcare drin, das ist wichtig, dass ich mich wieder auftanke nach diesem Klinikalltag, das ist mir dann das Allerwichtigste. Und den Rest mache ich halt, wenn ich die Zeit habe, nebenbei.
Und bei dir ist es also in der Klinik, in der Pflege in der Klinik oder in der Palliativ in der Klinik? Wo bist du denn da genau?
Ich bin in der neurologischen Frühreha. Das, also Frühreha heißt, die Menschen kommen gerade noch aus der Akutklinik, sind noch nicht ganz stabil und kommen dann aber, weil die Bezahlvariante quasi von der Kasse ist, so, Akutklinik ist ausgeschöpft, dann gibt man sie weiter in die Akutreha auf dem Intensivbereich und da bin ich dann, genau. Sind sie manchmal noch beatmet und wenn wir sie dann fit gemacht haben, dann gehen sie in die wirkliche Reha. Alles eine Geldfrage. Eigentlich könnten sie genauso gut auch noch in der Akutklinik liegen bleiben, aber es bezahlt halt niemand. Man muss es irgendwie mal kategorisieren und dann immer weiterschieben.
Und machst du das dann fest stationär bei dir in Rostock? Weil wenn du sagst, du bist dann in Berlin und eigentlich bist du in ganz Deutschland unterwegs, wie läuft es tatsächlich da so?
Na, ich werde von dem Unternehmen, wo ich angestellt bin, kriege ich eine Nachricht, so heute fährst du dahin und dann bist du da ein Vierteljahr. Und wenn das Vierteljahr quasi kurz bevor es vorbei ist, kriege ich dir eine Nachricht. Du bleibst da oder du gehst woanders, in eine andere Stadt. So.
Ach so.
Wechselt dann. Und manchmal ist es auch so, während der Einsatzzeit dort, sage mal, Vierteljahr bleiben wir. Es kann aber auch sein, dass es heißt, oh, eine andere Klinik braucht ganz dringend Personal. Du wirst abgezogen. Du musst woanders hin.
Oder länger.
Na, also ich bin geplant mal für ein Vierteljahr. Das, wie gesagt, aber in dem Vierteljahr kann es sein, es kommt seltenst vor, aber es kommt vor. Das heißt, du musst woanders hin, in eine andere Klinik. Die haben mehr Bedarf als die aktuelle jetzt. Dann müssen die jetzt irgendwie gucken, wie sie ihr Personal ausgleichen. Letztendlich bin ich ja immer da, wo es brennt. Wenn es Personalmangel ist überall.
Ja.
Aber wir sind immer da, wo es halt akut brennt. Und da fahren wir dann halt hin.
Und dann fährst du da hin. Und übernachten tust du dann immer im Hotel?
Ah, nee. Das ist abenteuerlich.
Wie machst du dann das?
Die Klinik stellt ein Zimmer, eine Unterkunft, wie auch immer. Das kann sein, dass es im Klinikflur ist, neben den Patienten irgendwie ein Einzelzimmer. Es ist schon sehr abenteuerlich. Es kann aber auch sein, dass ich eine Wohnung habe, eine eigene. Es kann aber auch sein, dass ich mit irgendwelchen wildfremden Kollegen zusammen in einer Wohnung bin. Also jeder hat sein Zimmer.
Als WG dann oder sowas.
Ja, genau. Jeder hat dann zwar sein Zimmer, aber jeder hat halt seine eigenen Gewohnheiten. Und es ist ja auch so, in der Pflege ist ja Multikulti angesagt. Also da prallen schon manchmal Welten aufeinander und ich so, ist herausfordernd. Also auf jeden Fall außerhalb der eigenen Komfortzone, ja.
Was dich ja dann unheimlich flexibel macht.
Ja.
Im Endeffekt. Also weil man kann ja auch man kann ja Veränderungen innerhalb der Komfortzone hineinpacken, indem man sagt, Veränderung kenne ich. Oder, ist eine neue Situation. Ach ja, da ist wieder einer, der wird wahrscheinlich um 4 Uhr morgens zu beten anfangen oder irgendwas. Das kenne ich schon. Sowas in die Richtung. Ich habe das früher mal in einem Unternehmen kennengelernt. Da ging es auch darum, die haben ständig umstrukturiert, ein großer Konzern. Und die Leute haben darüber geschimpft und gemeckert. Und Jahre später kam ich dann dahinter, dass das System hatte, dass es für das Unternehmen effizienter war, ständig im Kleinen umzustrukturieren und die Abteilungen umzubenennen und da wieder ein Team darüber zu schieben. Weil dann, wenn es dann tatsächlich mal um eine Umstrukturierung ging, dann sind sie es schon gewohnt. Und dann ist es nicht mehr so, also wenn sie 12 Jahre in der gleichen Abteilung mit den gleichen Kollegen, mit dem gleichen Namen und die gleichen Prozesse und alles haben und jetzt müssen wir uns den neuen Marktgegebenheiten anpassen und da kommt ihr jetzt von hier nach dort und eure Abteilungsleitung, die sitzt jetzt in Frankfurt und nicht mehr in München und dann gibt es ja die inneren Widerstände der Menschen, dann so viel Veränderung. Und so wurden die ständig in so kleinen Veränderungen gebracht, ständig. Alle 12 Monate wurde da irgendwie die Abteilung umbenannt und wurden wieder ein paar hin und her geschoben, sodass am Ende das große Ding hat die dann einfach nicht mehr gestört und gesagt, ah ja, das kennen wir schon, mal schauen, wie lange das dann bleibt.
So ist es.
Und da habe ich es dann durchschaut.
Ja, das ist, im Grunde ist es gut, ne?
Also Es ist gut und das habe ich für mich dann auch so in mein eigenes Leben rein. Gewöhn dich an Veränderung. Gewöhn dich daran, dass du, ja, wenn du um dich blickst, dass immer was, wenn was Neues da ist, dass es dich nicht in irgendeiner Form stresst, weil da Ursinne wieder angesprochen werden, die dir ja zum Beispiel sagen, da ist Gefahr. Und immer wenn Gefahr ist, dann sind deine ganzen Antennen komplett offen. Und du nimmst alles wahr, du nimmst andere Gerüche wahr, weil du jetzt neue Kollegen hast und du hast irgendwie eine neue Position, du hast einen neuen Schreibtisch, die Kaffeeküche ist da, es kommt alles irgendwie neu. Deine ganzen Sinne werden komplett anders angesprochen und das heißt ganz einfach Stress. Das ist alles auf Alarmbereitschaft, wie zu Urzeiten ganz einfach. Und das erstmal herauszukriegen, zu sagen, okay, da passiert ja nichts, da gehe ich nächsten Tag wieder hin und es ist keine Gefahr. Und nach 1-2 Wochen hat man sich wieder daran gewöhnt und man fängt wieder an, in seine ganz normale Arbeit reinzugehen. Aber das erstmal bedeutet Stress. Und wenn du aber dann irgendwann daran gewöhnt bist, dass du ständig neue Eindrücke kriegst, dann hast du diesen Stress nicht mehr. Dann wird der, oder er ist immer da, aber er ist viel, viel kleiner, als wenn der einmal ganz groß ist. Und dann kommst du nämlich nicht ins Arbeiten, sondern bist die ganze Zeit mit deinem persönlichen Stress und deiner virtuellen möglichen Gefahr beschäftigt, was da jetzt auf dich zukommen könnte.
Und was ich auch.
Das ist das Spannende daran. Also du hast an allen Dingen irgendwelche Vorteile. Du kannst je nachdem von deinem Mindset das Negative drin sehen. Oder du kannst das Positive drin sehen. Das ist immer die Sache, was machst du draus?
Genau, und das Interessante, was ich auch finde, ist, wenn ich woanders neu hinkomme, die Menschen, die schon lange da sind, die haben Stress, weil sie in einer Ecke sind und die sehen es ja gar nicht mehr. Und dann sehe ich so, warum macht ihr es euch so kompliziert? Es geht doch anders. Und dann wollen die aber dieses anders nicht.
Ja.
Das finde ich auch sehr interessant.
Obwohl es kompliziert ist, was sie machen, also obwohl das gar nicht ideal ist.
Genau, aber für sie ist es ja ideal, weil sie machen das ja schon immer so. Und sie sehen das Neue gar nicht. Und wenn man das Neue dann zeigt, sag mal, du kannst es doch anders machen, anders organisieren, das ist eine Zeitersparnis. Nein, das geht nicht.
Ja. Und was heißt es dann für dich? Machst du es dann sozusagen als die Exotin anders, nämlich effizienter oder zeitersparender? Und bleibst dann diese 3 Monate lang Exotin?
Ja.
Das ist die andere da?
Ja.
Die komische?
Genau. Und manchmal schwapp's über. Manchmal schwappt es dauer, aber ich mache halt nach mein Ding. Und letztendlich, ich mache ja nichts falsch oder so. Ich mache einfach meine Arbeit, wie sie dran ist. Ja. So. Aber ich mache es halt auf meine Art und Weise.
Genau. Und dann lassen sie dich machen und sagen, in 3 Monaten ist sie sowieso weg. Komm, dann haben wir wieder unsere Ruhe.
Genau. Aber manche, wie gesagt, das finde ich interessant. Die schwapp's irgendwann über und dann machen sie es doch anders.
Dann hast du es sozusagen Guerilla-mäßig eingeführt und etwas da so.
Genau, dieses Guerilla-Marketing. Genau.
Ja, genau.
Ja, aber es ist eigentlich gar nicht beabsichtigt, weil ich will einfach nur es mir nicht kompliziert machen. So. Was andere machen, ist mir relativ egal. Also jeder soll ja machen, was er gut findet. Und wenn manche merken, irgendwann ist ja doch ganz nett, okay, dann können sie es nachmachen. Und wenn nicht, mir auch egal.
Und wenn du jetzt nicht im klinischen Umfeld bist, dann bist du freiberuflich tätig. Reist du da auch recht viel oder bist du da eher, doch, du fährst schon auch zu deinen Klienten. Heißt die dann Klienten oder Kunden oder wie nennst du die?
Tu mich da echt schwer, einen Begriff zu haben. Das sind für mich alles Menschen.
Du reist zu deinen Menschen.
Genau. Ich finde einfach so dieses, ich möchte nicht sagen, so, das sind Kunden oder so. Letztendlich.
Ja, genau.
Ich mag das nicht. Ich finde es komisch. Und auch Klienten, das ist ja auch wie in der Klinik, da haben die Patienten ja eine Nummer, eine Fallennummer. Also, nee, Menschen.
Klienten ist wie beim Anwalt oder beim Notar.
Ja, oder in der Pflege sagt man auch, in der häuslichen Pflege sind Klienten. Ich tue mich da mit diesen Begrifflichkeiten ganz oft echt schwer. Okay.
Also wenn du diese gesamte Gruppe zusammenfassen müsstest, dann sind es einfach nur deine Menschen.
Sind einfach Menschen, die mir begegnet sind oder die wir uns gegenseitig begegnet sind, so wie wir uns auch begegnen. So. Und wir machen einfach was zusammen. So.
Ja.
Und am Ende tauscht man sich ja aus. Der eine gibt einem das und der andere gibt einem das. Also die geben ja auch mir was. Also sind es ja gar nicht mal meine Menschen. Es sind einfach nette Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Die finden dich ja irgendwie. Sind das so zufällige Begegnungen, wie wir uns zufälligerweise auf so einer Online-Plattform begegnet sind? Oder steckt da schon ein bisschen System dahinter, dass man weiß, wenn ich jetzt diese Dienstleistung brauche, dann was tue ich dann? Google ich dann und finde dich?
Noch findet man mich gar nicht. Das ist so Geheimtipp. Ja. Also irgendwer kennt irgendwen, der irgendwen kennt, der irgendwen kennt. Und geh doch mal zu Sandra. So. Die macht Trauerbegleitung und die hilft dir, wieder auf die Beine zu kommen, wenn du irgendeine Krisensituation hast oder so. Oder dich denn jetzt, oder gar nicht mehr weißt, wer bist denn du jetzt plötzlich? Wer willst du jetzt sein und dich wieder zu finden? So, dann heißt es, geh doch mal zu Sandra. Oder vor kurzem hatte ich eine nette Begegnung, da wurde ich angesprochen auf Instagram. Man hätte über mich im Podcast gehört, nicht so, ich war in irgendeiner Podcast-Sprache, ist ja interessant, fand ich irgendwie so. Und da kam auch erst eine Begegnung zustande, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben. Einfach nur, weil sie mich gehört hat, über mich gehört hat.
Mhm.
Genau, also ich forciere das ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also ich will es versuchen, aber mir ist dieses ganze Marketing zu, ich weiß es nicht. Ich habe immer ein bisschen Bedenken dabei, Menschen in eine falsche Richtung zu saugen, wo sie gar nicht hingehören. Das ist vielleicht mein eigenes Mindset
noch. Aber aktuell scheint es ja so zu sein, dass die Kapazitäten, die du hast, durch die Art und Weise, wie du bist und wie man dich selbst, wie man dich sozusagen weiterreicht. Dann geh doch zu Sandra, oder ich kenne da eine. Das scheint ja auszureichen. Du hast ja auch nicht mehr Kapazitäten wie du selbst. Sonst würdest du jetzt, wenn du unheimlich tolles Marketing auf einmal machen würdest, dann würdest du ja Entscheidungen treffen müssen, am Menschen abzulehnen, oder du bräuchtest auf einmal ein Team, oder du musst Dinge tun, die eigentlich nicht mehr deinem Kern entsprechen.
Das stimmt.
Und somit klingt es so, als wäre das völlig okay, so wie es jetzt ist.
Es ist okay. Manchmal ist es halt unsicher, ne? Weil es ist so, beim Marketing hätte ich einfach die Idee, es würde irgendwann so kommen, dass eine Regelmäßigkeit reinkommt. So. Und so ist es ja noch relativ, vielleicht empfiehlt mich einer, vielleicht auch nicht. Also es ist halt keine Regelmäßigkeit so da. Aber es ist für die Frage, ist es in der Selbstständigkeit jemals eine Regelmäßigkeit? Na, also.
Das kommt darauf an, in welcher Selbstständigkeit. Das ist auch so mein Mindset, das ich lange, lange hatte. Wo kommen die denn her? Wie sollen die denn von mir erfahren? Und dann kam ich mal drauf, was sind denn so diese echten klassischen Selbstständigen, die dieses Mindset nicht haben? Und das ist zum Beispiel der Bäcker. Der Bäcker, der geht nicht her und fragt sich, soll ich jetzt um 23 Uhr abends aufstehen, damit ich dann um 0 Uhr in meiner Backstube wäre. Vielleicht kommen morgen gar keine Kunden. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Und der Metzger, soll ich 12 Schweine schlachten oder nur 7? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir zwar Feiertag. Ich bin mir nicht sicher. Das haben die nicht, diese Unsicherheit. Die haben von Haus aus, da kommen die Leute und die, jetzt ist ein Feiertag und da machen die mehr Braten, da müssen wir mehr Schweine schlachten. Und der andere sagt, jetzt ist ein Feiertag, da machen die Leute in der Früh Brunch, da holen sie sich mal Semmeln anstatt das Brot, da müssen wir mehr machen. Das ist deren Mindset. Da geht keiner her und sagt, ach, es könnte ja sein, dass morgen weniger Leute in meinen Laden reinkommen, ich weiß nicht recht, ich bin unsicher. Tun die nicht. Das tun aber ganz viele andere. Und das habe ich mir ein bisschen so zu meinem Ding gemacht. Wieso ist es so? Das ist eine Story, die ich selber in meinem Kopf mache. Sonst ist es nichts. Hast du bei dir denn schon mal gemerkt, wenn du in deinem Kopf oder in deiner Ausstrahlung irgendwie aufmachst, so jetzt wäre ich offen für jemand Neues, dass dann jemand kommt und dass du verschlossen bist und dann kommen keine Anfragen oder
je mehr ich will, desto weniger kommt jemand. Das ist ja. Also ich denke so, jetzt könnte ich ein bisschen mehr Geld gebrauchen, dann kannst du es gleich vergessen, dann brauche ich überhaupt nicht anfangen. Also nicht dieses wenn, dann, sondern ich bin einfach und ich bin ja eben auch diejenige, die Menschen gerne hilft. So, und wenn ich das bin und das ausstrahle, dann kommen halt Menschen. Aber nicht von wegen, nee, also ich habe hier eine Anschaffung zu machen und das kostet echt ein bisschen Geld. Ich brauche mal jemanden, das brauche ich gar nicht anfangen mit dem Mindset.
Das ist nämlich dann das Mindset aus dem Mangel heraus. ich brauche etwas, heißt ja immer, ich hab's nicht. Und damit bist du im Mangel. Das andere wäre, ich hätte jetzt Raum, etwas zu geben. Zeitraum oder innere Ressourcen oder Energien oder irgend so etwas. Und ich habe das bei mir schon öfters, dass diese innere, ich nenne es mal diese innere Offenheit und Freiheit, ich bin bereit dafür, was anderes macht, als wie ich brauche etwas. Ich weiß noch nicht, wo im Oktober der Umsatz herkommen soll. Da muss ich jetzt machen. Da bin ich aus dem Mangel heraus. Wenn ich mir aber etwas vorstelle und da hineinfühle, da sind schon die abstrusesten Sachen passiert, wo ich genau merke, wo Menschen zu mir kommen und zum Beispiel ein Einzeltraining buchen, hat nichts damit zu tun, ob ich vorher das irgendwo gepostet habe oder gar, ob ich Geld dafür ausgegeben habe für irgendeine bezahlte Google-Werbung oder so. Das ist alles überhaupt nicht der Fall, weil ich gemerkt habe, wenn da Anfragen hereinkommen, haben die keinen direkten Zusammenhang zu irgendwelchen Werbe- und Marketingaktivitäten. Also muss es irgendwo anders herkommen. Wo kommt's her? Wo spüren die Leute, da ist was? Wie passiert das? Hast du da eine Theorie? Oder vielleicht sogar Erfahrungen, dass du sagen kannst, ja, da habe ich schon...
Also meine Erfahrung ist, wenn ich offen bin, gehe ich auch offen auf Menschen zu und rede mit denen. Aber ohne eine Intention dahinter, sondern einfach, man fragt sich so, was machst denn du so, Alexander? Und dann sagst du, was du mir machst, so. Und dann kommt die Gegenfrage, was machst denn du so? Ach, ist ja interessant, ist abgespeichert, die macht Trauerbegleitung, aha. Jemand anders hat, sag mal, kennst du jemanden, der ist gerade und so? Und dann, ich habe doch gerade mit Sandra gesprochen. Also ich glaube, es liegt einfach viel an dem, was ich ausstrahle, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Mhm. Wenn ich nicht zu bin, da gleich denke, oh Mensch, ich sehe jemanden, der hat ein Problem, ich muss da jetzt dringend helfen. Und dieses auf Zwang, dieses Helfen, ohne eigentlich gefragt zu werden, ist ja gar nicht mein Auftrag in dem Moment, dann wird es auch nichts. Also, wenn ich offen bin, sind es andere irgendwie auch.
Mir kam letztens der Gedanke, das war eine Frage auf unserem Gong-Symposium, das wir hatten. Das ist ein Kollege von mir gewesen, der arbeitet im Hospiz. Und da hat jemand die Frage gestellt, weil er ist dort angestellt im Hospiz und arbeitet dort 2 Tage in der Woche, ob es nicht so ist, dass es grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass Hospizarbeit kostenlos und ehrenamtlich ist. Und da kam mir die Idee, weil ich ja wusste, dass wir auch so ein Gespräch vorhaben, wie ist es denn danach bei der Trauerbegleitung? Ist es nicht auch so ein Ding, wo viele Menschen eine indirekte Erwartungshaltung haben, dass es so eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, dass man da nicht jemanden bucht wie einen professionellen Coach? Wie erlebst du das so?
Genau, das ist echt so, dass die Menschen glauben, es muss kostenfrei sein. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen politisches Ding, weil die Krankenkasse bezahlt ja keine Trauerbegleiter. Die zahlen ja erst, wenn Trauer pathologisch geworden ist, also krank gemacht hat.
Ja.
Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn man den Menschen dabei erzählt, Mensch, manche kommen ja, weil sie in Not sind und manche merken, sie kommen vielleicht irgendwann nicht weiter, dann nehmen sie sich schon mal einen Trauerbegleiter und bezahlen auch dafür. Aber viele haben wirklich das Mindset, es soll nichts kosten. Man geht in den Trauercafé und dann kostet das im Monat 5 €. Die 5 € sind aber für den Kuchen und den Kaffee, so, aber nicht für den Trauerbegleiter. Und die Frage ist ja, hilft es dir individuell? Nee. Okay. Und da einfach nur aufzuklären, wofür es eigentlich da ist. Ja, die Frage. Und die Frage ist ja auch die Abgrenzung, denn manche sagen ja, gehe ich halt zum Psychologen, kann man machen, muss man halt wissen, was man möchte. Also bei mir gibt es zum Beispiel die geistige Dimension unbedingt da rein in meiner Arbeit, die kriegst du beim Psychologen nicht, dann ist sie eher pathologisch. Also nicht heißt es, redet mit Toten, dann ist es pathologisch beim Psychologen, bei mir nicht. Also muss halt wissen, was möchte ich als Mensch, der da in Trauer ist, so. Was brauche ich?
Wissen das viele? Also, dass du sozusagen, man muss wissen, was brauche ich? Ist es so, dass viele Leute das wissen und überhaupt professionelle Trauerbegleiterinnen? Ist es nicht mit dem Gespräch und mit dem Sein mit dir, dass man erstmal rauskriegt, was ist es bei mir denn in Wirklichkeit?
Also, ich glaube, viele kennen das nicht. Viele, also was ich mir mitbekommen habe, viele suchen den Weg über das Mediale. Man hat ein Zeichen wahrgenommen und ist das vielleicht mein verstorbener Angehöriger oder so. Mhm. Das Licht flackert ständig, mein Telefon klingelt, was auch immer, irgendwelche Zeichen oder so, die man dann irgendwie ständig bekommt oder das Lieblingslied geht ständig im Radio an, obwohl das Radio doch ausgeschaltet ist. Ist das vielleicht mein verstorbener Angehöriger? Über diese Schiene kommen dann auch noch mal einige zu mir. Gibt es wirklich professionelle Trauerbegleiter? Ich glaube, das ist zwar irgendwie bekannt, aber viele sagen, und vielleicht auch im Mindset heraus, ich muss das doch alleine schaffen.
Das ist das Neue jetzt irgendwie. Und wenn ich mal so, wir hatten mal einen kleinen Austausch schon damals, wie war das sozusagen in meiner Kindheit? Wie habe ich das so in den 1970er Jahren noch erlebt, als ich Kind war? Damals war das sozusagen wie eine Form von Gemeinschaft. Man ist von einer größeren Form von Familie oder man ist von Nachbarn, man ist von der Gemeinschaft mit aufgefangen und getragen worden durch diese Phase der Trauer. Und sicherlich auch, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, an das Funktionieren. Es muss ja weitergehen. Und das bedeutet natürlich relativ viel auch Verdrängen. Verdrängen von Emotionen, Gefühlen und irgendwann ist man wieder so im Alltag drin. Da habe ich heute das Gefühl, dass es mehr Raum haben darf, dass es aber auch diese auffangende Gesellschaft und die, ich nenne es mal die Familie, die Verwandten drumherum einfach in dieser Enge und in dieser räumlichen Nähe einfach nicht mehr gibt. Wie erlebst du das denn so?
Wenn ich mich halt so umschaue, viele sind irgendwie online unterwegs und suchen da in diversen Gruppen ihre Hilfe. Und die Hilfe dort gibt es aber, also aus meiner Sicht, das ist einfach meine subjektive Betrachtungsweise, gibt es dort nicht. Also ich habe damals zum Beispiel mal einen Aufruf gemacht, das ist gar nicht so lange her. Ich wollte mich austauschen mit jemandem, der das ähnlich mitgemacht hat wie ich. Ich habe einen Aufruf gemacht, ich suche jemanden, am besten eine verwaiste Schwester, die ihre Schwester durch Mord verloren hat. So. Und da kamen, weiß ich, wie viele Beiträge darunter, wo es dann hieß, ach du Arme, du Arme, du Arme, und das wird man ja nie wieder los und wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Und der nächste Beitrag war dann von vielen auch, mein Mann ist ja auch tot, meine Schwester, meine Freundin, aber ach na ja, die hatten ja nur Krebs. So. Also es ist doch jetzt kein Wettkampf, wer den schlimmeren Trauertod da jetzt erleben musste oder so. Also letztendlich war wirklich ein einziger Beitrag dabei, wo ich dachte so, das war so ein Song und jetzt verstehen wir uns total gut, war alles passend. Genau das, was ich wollte, einfach einen Austausch zu haben. Genau, wie erlebst du das? Wie ist es bei mir? Und gibt es Parallelen vielleicht? Weil ich möchte einfach auch nochmal dazulernen, wie ist es bei anderen? Und diesen Wettkampf, den erlebe ich online ganz, ganz oft, wo es dann heißt so, ja, bei mir, ich bin auch traurig, ich auch, ich auch, ich auch. Aber und derjenige, der dann gepostet hat, eigentlich den ursprünglichen Beitrag, wird dann plötzlich zum Tröster. Und ich muss sagen, soll das jetzt helfen? So? Also, wie hilft das demjenigen? Und das finde ich einfach schräg, so ein bisschen. Aber es ist meine subjektive Meinung.
Das ist ein Ding von uns Menschen. Hallo, hallo, ich bin auch da. Das ist das Ego, was da schreit. Ich habe auch was, ich habe was beizutragen. In Wirklichkeit hätten sie ja deine Frage, wenn sie präzise gestellt ist, dann müsste ich drunter lesen und sagen, oh, da habe ich jetzt nichts beizutragen. Und dann klicke ich weiter oder gehe ich weg. Das geht aber nicht, weil irgendwas muss ich hier haben. Ja, ich habe auch jemanden in meiner Verwandtschaft, der ist auch schon gestorben. Irgendwas muss ich da ja hinbringen. Und damit das jetzt nicht so belanglos ist, muss es dramatischer klingen. Also es ist diese Ego-Geschichte und dieses Schreien müssen, das Glauben schreien zu müssen, wie in Social Media. Wenn ich nicht noch einen knapperen Bikini habe, wenn ich nicht noch eine schönere Aussicht habe, nicht noch ein schöneres Essen habe, dann beachtet man mich nicht mehr. Also muss ich auch einen noch dramatischeren Tod in irgendeiner Form bieten können unter deiner Frage, auch wenn es total am Thema vorbei ist. Wie arbeitest du denn jetzt mit jemandem zusammen, wenn du sozusagen, du startest jetzt, trefft ihr euch in erster Linie online oder brauchst du auch tatsächlich diesen direkten persönlichen Austausch, damit du auch, wie geht es bei dir?
Es kommt drauf an, was gewünscht ist, aber in allererster Linie erstmal online, weil ich eben auch beruflich, also in der Pflege so viel unterwegs bin, ne? Dadurch in erster Linie erstmal online. Und wenn es dann gewünscht ist, ein bisschen intensiver, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir uns eine Ferienwohnung nehmen, jeder mit seinem eigenen Reich natürlich. Und dann gibt es halt bestimmte, sag ich mal, Sprechzeiten am Tag, wo ich dann zur Verfügung stehe. Mhm. Und dann kann man mich halt abrufen. Und dann wird gearbeitet miteinander. Und das, was halt gewünscht ist, wird aus meinem...
Das Miteinander arbeiten ist dann, ihr sitzt beieinander und sprecht erstmal und daraus ergibt sich dann was. Oder genau. Wie sieht es so aus?
Genau, also ich bin eigentlich nicht diejenige, die viel redet. Ich höre erstmal zu. Und wenn erstmal ein paar Lebensfragen aufkommen, dann gucke ich, dass ich entweder eine Antwort habe oder die Antwort finden lasse. Es kommt darauf an, was dann gerade die Frage ist. Und dann gucke ich halt, was aus meinem ganzen Zauberkästchen ich da rausholen kann für die entsprechende Person, was dann gerade gebraucht ist.
Und online oder beziehungsweise so heißt es online in erster Linie, dass du es über Zoom machst, also ihr seht euch auch, oder ist es noch Telefon?
Kommt auch auf die Personen. Also manche mögen das ja zum Beispiel gar nicht, mit diesem Sehen.
Ja, genau.
Und wenn...
Ja.
Und ich persönlich bin eigentlich auch besser, weil ich bin so ein Fühlmensch. Ich bin besser, nicht die Augen zu machen, würde mich mit dir unterhalten würde. Weil mich das, das Sehen lenkt mich zum Beispiel vom ganz relativ viel vom Fühlen ab. So. Also ich bin auch ein Fan davon, wenn wir einfach nur mit dem Telefon mit uns unterhalten. Würde auch total gut reichen. Und das macht es oft auch einfacher. Man muss nicht irgendwie gucken, Mensch, weil viele denken, so sehe ich jetzt gut aus, dann kommt wieder, ne, ganz viele Sachen. Du kannst auch im Schlafanzug im Bett liegen und heulen, das ist super. Kamera aus, wir unterhalten uns. Also es geht aber beides. Also wenn die Kamera an ist, geht natürlich auch. Ich stelle mich da gerne auf den anderen Menschen ein, mit dem ich da zu tun habe.
Und dann geht es über Trauerbegleitung, über einen bestimmten Zeitraum hinweg, bis ihr dann beide merkt, jetzt, was ist sozusagen, wisst ihr auch oder weiß deine Person schon, dein Mensch, den möglichen Zielzustand sozusagen, Trauer löst sich auf oder Trauer darf seinen Flecken haben und ich darf da immer wieder drauf schauen, aber ich bin auch wieder in der Lage, mein tägliches Leben mit Glück und Harmonie zu führen. Wie stellt ihr das fest? Wie macht ihr das so?
Das Ziel gebe ich gar nicht vor. Also ich gebe kein Gespräch vor. Also wir müssen jetzt uns nicht für ein Vierteljahr treffen und das zum Zwang werden lassen, sondern es gibt ein Gespräch. Und jedes Gespräch, mein Ziel ist immer, dass der Mensch da besser rausgeht, als er reingegangen ist. Also vom Gefühl her besser raus, als er reingegangen ist. So. Und vielleicht reicht dieses einmal besser schon. Und wenn nicht, herzlich willkommen. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Und das
dann macht ihr am Ende was aus oder meldet sich dann diese Person einfach bei dir wieder und sagt, ich bräuchte wieder einen Termin, ich möchte da gerne nochmal weiterarbeiten.
Also zum einen lasse ich die Tür auf und dann zum anderen geht es um das, was wir besprochen haben. Wenn ich merke, es ist irgendwie eine leicht heikle Situation, was ja vorkommen kann, in manchen ist es so, denkst du, das könnte suizidal sein, ein bisschen, manche hat man so, ne, dann melde ich mich natürlich. Aber ansonsten lasse ich gerne einfach auch die Tür auf. Also das lasse ich ganz, ganz individuell. Da muss ich halt wirklich schauen, wie ist denn das bei demjenigen gerade. Weil oft ist es so, in Trauer heißt es ja, das kann ich einfach als Tipp für jeden mal mitgeben, nicht von wegen, ich bin ja für dich da, melde dich, wenn du mich brauchst. Das machen die wenigsten Trauernden, weil man will ja niemandem zur Last fallen. Und vielleicht hat man auch gerade die Kapazität nicht. Also ein bisschen nett aufdringlich sein, und einfach mal zu Hause klingeln mit einem Stück Kuchen in der Hand oder was auch immer derjenige gerne mag und gleichzeitig offen dafür sein, dass man wieder weggeschickt wird. Aber man war da, das tut demjenigen gut. Genau, und so bin ich im Grunde auch. Ich bin da, melde mich ein bisschen mehr, wenn ich merke, da könnte was dahinter stehen. Genau, aber letztendlich bin ich einfach Tür offen da.
Du spürst ja sehr, sehr fein auch Dinge, die andere Menschen nicht spüren, nicht sehen, nicht wahrnehmen können. Wie baust du das in deine Arbeit mit ein? Überraschst du damit auch Menschen?
Ja, manchmal schon. Ich vor kurzem erst wieder habe ich einen Beitrag bei Facebook gelesen zum Beispiel. Und in dem Moment war die verstorbene Person bei mir und hat mir Sachen überbracht. Und ich so, das ist jetzt meine Aufgabe. Es ist gerade nicht mein, also ich frage mich immer, ist das mein Auftrag jetzt eigentlich? Aber es war so dringlich vom Gefühl her, das musst du jetzt machen. Ich so, okay, dann überbringe ich jetzt diese Botschaft. Ich dachte so, Mann, das kannst du nicht sagen. Das waren so viele komische Worte da drin. Ich denke so, also für mich war es fast beleidigend, aber nee, das war deren Umgangssprache. Ich so, okay. Mhm. Dann überbringe ich das jetzt mal einfach genau so und habe geschrieben, ey, es tut mir leid, wenn das alles nicht stimmt, aber ich überbringe es mal so. Und 1:1, der Spitzname stimmte und diese ganzen Sachen, wo ich denke, ist das beleidigend? Nee, das war deren Spitzname miteinander. So. Und okay, so, und das überbringe ich dann einfach. Und das mache ich dann auch in der Trauerbegleitung. Wenn es dann dran ist, überbringe ich es eben auch. Und deswegen kann ich halt nur mit Menschen auch, oder mag ich nur mit Menschen zusammenarbeiten, die eben auch eine geistige Dimension da haben, die das auch für wahrnehmen, dass das so sein kann. Er sagt so, Tod und Tschüss. Das ist nicht, so kann ich nicht arbeiten. So, ganz einfach. Mhm. Das ist nicht mein Weltbild.
Also spüren die sehr, sehr häufig schon auch, dass da einfach noch etwas nicht abgeschlossen ist. Dass noch irgendwie etwas da ist, aber können es vielleicht nicht benennen, begreifen.
Ja, oder sie wollen einfach noch aus der geistigen Welt heraus helfen. Das ist auch nochmal ganz oft, weil die meisten, die jetzt in der geistigen Welt dann sind, sagen im Grunde Trauer, also ist ja für die ist es mehr so, natürlich darfst du traurig sein, aber im Grunde musst du es gar nicht. Ist doch alles gut, weil für sie in der geistigen Welt ist ja alles gut.
Ja,
und
genau.
Viele Trauernde sind ja im Grunde traurig, weil sie auch oft Bedenken haben, geht es meinem Angehörigen jetzt gut da, wo er ist? So, und andere denken sich so, andere sind traurig, weil das Leben nicht mehr so weitergeht, wie man es gern hätte, oder man kann die Vergangenheit nicht wieder gut machen. Also es gibt ja verschiedene Formen, wo man hin trauert. Mhm. Ne? Und viele aus der geistigen Welt dann wollen dann nochmal ein bisschen Unterstützung geben und sagen, Mensch, ist doch alles gut. Oder nochmal zeigen, so, hey, ich bin doch nicht weg, ich bin doch noch da.
Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, kannst du mal, und das, die sind nicht so im Thema drin, kannst du mal den Begriff geistige Welt nochmal ein bisschen besser umschreiben? Was ist das sozusagen für dich? Oder nicht nur für dich, sondern allgemein?
Geistige Welt ist im Grunde all das, was wir nicht greifen können und auch nicht begreifen können. Es ist feinstofflich, also man kann es nicht, also im Grunde ist es um uns herum. Das ist wie das Wort Seele, man kann es im Grunde ja nicht wirklich greifen. Mhm. Also wir sind, wenn wir hier sind, haben wir diesen Körper und wenn in unserem Körper ist, wenn man so will, die Seele drin, heißt es.
Ja.
So. Und der Körper stirbt, aber der Anteil, der wir sind, weil wir sind nicht der Körper, der geht ja aus uns wieder raus, geht zurück. Und das ist quasi die geistige Welt, wo es alles wieder hin und zurück geht. Und letztendlich ist es aber nicht woanders, es ist immer noch hier. Also es ist zeitfrei und raumfrei. So.
Ja, also sozusagen in einer anderen Dimension, die wir nicht gelehrt bekommen haben und die wir in unserem Alltag nicht bemerken und nicht spüren.
Genau, es geht wahrscheinlich vielen so, dass sie das nicht so spüren. Aber ich glaube schon, dass viele das spüren, wenn sie offen dafür wären wieder. Aber wir sind ja momentan in so einer informierten Welt, also dauernd kommen irgendwelche Impulse. Man sieht dann, wenn man rausgeht, die meisten rennen mit Kopfhörern und durch die Gegend, am besten noch mit dem Handy in der Hand. Also wir sind ja die ganze Zeit auf Empfang so, aber Empfang von Handy und was ich sowas, Musik und so weiter. Also unsere Sinne sind ja die ganze Zeit voll und belegt mit anderen Sachen, die wir uns so geben. Und ich glaube, wenn wir alle mehr in dem sein würden, was ist, also nur mit der Natur oder auch mal sich in Ruhe hinsetzen an der Stille, würden wir viele andere Sachen auch nochmal wahrnehmen können. Da bin ich überzeugt, dass das jeder hat.
Ich bin auch davon überzeugt, dass das wir Menschen als Mensch, so wie ich jetzt hier dastehe, die Fähigkeit dazu hat, dass es überlagert ist durch genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, was ja tatsächlich einfach nur heißt, es sind Impulse. Impulse, die über die Sinne einfach hereinkommen und unser Sein, unser gesamtes Gehirn zum Beispiel auch völlig so in Beschlag nehmen, dass diese Offenheit, also diese Antennen, ich habe mal dieses Bild davon gezeichnet, wie ein altes Radiogerät, das aber nicht eine so eine Antenne hat, die man so auszieht, sondern ganz, ganz viele Antennen, die man überall auszieht. Und diese Antennen sind alle auf Empfang. Und jetzt drehst du da so diesen Regler durch und je nachdem kommt zwischendrin mal Rauschen und dann kommt wieder ein Radiosender und dann kommt wieder Rauschen und dann kommt wieder ein Radiosender. Und was bei uns jetzt ist, dass wir diese Antennen haben, aber es kommt einfach gar nichts rein, weil wir über diese sinnlichen Kanäle, über die Augen, über die Sinne und dann, was darin im Gehirn einfach passiert und dann an Emotionen ausgeschüttet wird, sind wir so in Beschlag genommen, dass diese Fähigkeiten sehr, sehr zum großen Teil einfach verloren gegangen sind. Und letztens hatte ich mal, das habe ich glaube ich in irgendeinem Aufsatz oder was von jemandem, nee, das war in einem Buch von meiner Frau, da stand drin von einer, die hat bei sich selbst beobachtet, dass sie nicht mehr in der Lage ist, das ist eine Autorin, die liest total viele Bücher auch, dass sie nicht mehr in der Lage ist, 30 Minuten am Stück an einem Buch zu lesen, ohne zwischendrin an ein Handy zu gelangen. Und hat sich gefragt, was ist da? Das hatte ich früher überhaupt nicht, also auch als es schon Handys gab. Nicht Smartphones, sondern eine ganze Zeit vorher war das für sie überhaupt kein Problem zu lesen und einfach nur da zu sitzen. Und jetzt ist sie nicht mehr in der Lage, eine halbe Stunde lang ein Buch zu lesen, ohne zwischendrin ans Handy zu fassen. Was ist das? Und dann ist sie dahinter gekommen, das ist diese Form von, wir können Spannung nicht mehr aushalten. Spannung im Sinne von, da baut sich jetzt etwas auf, es wird spannend. Oder auch wenn in einem Film etwas passiert, was emotional ist, das kann entweder total dramatisch sein, es kann total liebevoll sein und jetzt finden sie sich, dass wir diese Form von Emotionen, die jetzt ausgeschüttet werden, nicht mehr ertragen können und deshalb Ablenkung brauchen. Weg und hier was anderes und dann baut der Körper das relativ schnell wieder ab und geht's wieder raus. Dass wir das total verlernt haben. Und was heißt das jetzt dann tatsächlich für diese Fähigkeiten, die wir mitbringen? Da sind wir doch dann völlig davon abgeschnitten und sind ein total fähiges Wesen hier auf dieser Welt und benutzen nur die paar Prozent. Wie machst du das jetzt? Du benutzt ja auch ein Smartphone. Du bist mit mir jetzt hier digital verbunden und hast das trotzdem. Machst du irgendwas anders?
Ich stelle eine Behauptung auf, die ich nicht beweisen kann. Das ist nur meine eigene Erfahrung. Mhm. Es gibt ja diese Resilienz, ne? Und wenn wir aber schon total voll sind, dann kommt eine Spannung in unsere Grenze. Und schon müssen, dann geht nicht mehr Spannung als das. Und dann müssen wir schnell abbauen. Mhm. Ich für mich habe meine Resilienz durch Abbau meiner inneren Themen einfach mal vergrößert. Dadurch ist die Spanne bis zur Spannung höher. Mhm. So. Ich erlebe das bei mir auch, wenn diese Spanne erreicht ist. Dann entweder merke ich so, okay, interessant, ich halte es mal aus. Oder ich greife manchmal trotzdem auch zum Handy. Auch das gibt es bei mir. Aber ich glaube trotzdem, wenn man die inneren Themen abbaut und seine Resilienz vergrößert, dann ist es leichter, Spannung auszuhalten. So. Und dann kann halt einfach auch mehr von diesen Sachen stattfinden, dieses... Es kommt mehr auf mich zu und ich muss nicht zwangsläufig in meiner eigenen Meinung hängen bleiben. Weil es ist ja sicher. Ich habe auch dieses, da fangen wir ja vor Anfang an mit dieser Arbeit, diese Flexibilität, dieses Flexibelsein, das ist ja auch nur möglich aufgrund meiner größeren Resilienz. Also würde ich alles so haben wollen, wie es immer muss, damit ich mich sicher in meiner Komfortzone fühle, damit ich weiß, okay, mir passiert hier nichts. Dann ist es wahrscheinlicher, behaupte ich, dass ich nicht viel wahrnehmen würde.
Hast du auch Phasen, wenn du selber merkst, du bist jetzt eher, dein Fass füllt sich langsam, dein Resilienzfass. Du bist in diesen Phasen weniger feinfühlig und wenn du sehr, sehr in dir ruhst, dein Resilienzfass ist sozusagen relativ leer, es passt noch viel rein, dort nimmst du wesentlich mehr wahr. Ist das so?
Das ist so und gleichzeitig schmunzel ich dann darüber, weil ich kann es ja steuern, ob ich gestresst bin oder nicht. Also wenn ich merke, ich bin viel irgendwie gestresst, dann denke ich so, warte mal, was machst du jetzt hier eigentlich gerade? Ach so, ich bin wieder in Gedanken in der Zukunft. Ich habe noch das und das und das und das zu erledigen. Muss ich doch gar nicht. Wenn ich einfach mir einen großen Überblick verschaffe und von oben runter gucke, ach so, das ist alles zu machen. Okay, was ist dann das Erste, was mir jetzt Spaß macht? Oder was ist das Erste, was ich jetzt machen muss? Wenn ich jetzt in der Pflege bin, dann gibt es ja Sachen, die ich machen muss. Und einfach in dem Moment zu sein, das zu machen. Plötzlich ist die Zeit, auch wenn es dieselbe ist, ist eine Sekunde viel erfüllter und viel länger. Kennt ja jeder, ne? Wenn ich auf den Feierabend warte, die letzte Minute wird nicht vergehen. Aber wenn ich aber einfach in dem Moment bin, schwupps, Zeit vorbei. Und dann ist es viel mehr. Und also, ich kenne das auch, dass ich ganz oft immer mal wieder raus, schwuppe da und merke so, das heißt aber irgendwie eine Wahrnehmung ist nicht mehr gerade da, nicht so doll. Aber das merke ich, aber das stresst mich, es tut mir nicht gut, das bin nicht ich. Also ich bin ja die ganze Zeit darum, mich selbst zu beobachten und dann versuche ich das wieder zu verändern, dass ich merke, okay, ich gehe wieder in den Moment und bin einfach. Und dann ist die Wahrnehmung auch wieder da.
Ich finde es total wertvoll, wie du das betrachtest und siehst. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und würde sagen, ja, bei dir, da geht es ja, du arbeitest ja in der Pflege und so, da kannst du das ja machen. Aber bei mir oder bei uns in der Firma, da würde das überhaupt nicht gehen. Was antwortest du solchen?
Ich würde einfach zum Experiment mal einladen. Also viele sagen ja zum einen, dass man so Pflege, oh Gott, das könnte ich ja nicht. Also ich kenne irgendwie auch, ich habe mehrere Ausbildungen gemacht und bisher ist das die stressigste von allen, wenn man wollte. Weil es ist ja dauernd irgendwas, was piepst, irgendwelche auf Intensivstationen, irgendwelche Geräte piepsten. Ich muss weit im Voraus denken, wenn ich irgendwie den Patienten sehe, was, wenn die Kurve jetzt da im EKG ist, ah, warte mal, ich muss mal gucken, was passiert dann jetzt demnächst. Also ich muss weit im Voraus denken. Ich kann vieles abwenden im Voraus, wenn ich jetzt bin. Also ich muss in die Zukunft denken, um jetzt zu sein. Und dann frage ich, würde ich einfach zum Experiment einladen, einfach mal sich bewusst wahrzunehmen, wann denke ich wieder in die Zukunft und wann denke ich in die Vergangenheit und wann bin ich jetzt. Dann würde ich einfach mal schauen für denjenigen, wann bist denn du im Jetzt? Einfach das mal wahrzunehmen. Also letztendlich ist es egal, wo man sich befindet. Ob man in irgendeiner anderen Firma ist, in der Pflege oder einfach zu Hause als Hausfrau abwäscht, ist vollkommen egal, was man macht. Also ich würde einfach nur die Einladung aussenden, sich selbst mal zu beobachten, wann bist du wo mit deinen Gedanken.
Da habe ich ja diesen Verdacht, den wir am Anfang von unserem Gespräch auch schon hatten zum Thema Veränderung. Ich stelle diese Frage nämlich auch öfter zum Thema Resilienz, zum Thema Stress, Stressempfinden. Wie viel davon machst du dir selbst in deinem Kopf und wie viel davon ist, wenn wir das jetzt von außen betrachten würden, tatsächlich da? Was würde denn passieren, wenn du dir diese Liste so lang nicht machst, sondern du machst jetzt eins und dann machst du eins und dann machst du eins? Und dann kam ganz häufig, ja, du bist ja selbstständig, du kannst das ja alles selber einteilen, aber bei mir. Und dann ist es wieder nämlich dieser Schutz. Erstens, man möchte nicht sagen, ich mache was falsch. Und deshalb baut man irgendeine eine andere Instanz ein. Das kann der Chef sein, das kann die Firma sein, das können festgefahrene Prozesse sein, die dann eine übergroße Macht, die über einem steht und da verhindert, dass man selbst jetzt in eine Veränderung geht und sagt, das geht ja bei mir oder bei uns in der Firma geht es gar nicht, da müsstest du mal kommen. Das höre ich total oft und hab die Theorie dazu entwickelt, ich kann es auch nicht beweisen, dass es ein Schutzmechanismus ist, in die Veränderung gehen zu müssen. Dass man sagt, ja, es geht halt bei uns leider nicht, da bist du sehr, sehr glücklich, dass du das jetzt kannst, du bei dir hier da in der Pflege, wo du da arbeitest, aber bei uns in der Firma geht es nicht. Dass ich genauso glaube, dass das jeder könnte. Und deshalb interessiert mich immer ein bisschen, wie würdest du da rangehen? Du lädst dir also in ein Selbstexperiment ein. Probier doch mal bei dir einfach mal rum und versuch's mal. Und dann müsstest du sie jetzt danach wieder irgendwann mal treffen. Oder du schickst es einfach nur wie ein kleines Pflänzchen in die Welt hinaus und sagst, das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, dich zu verändern, sondern ich gebe dir hier einen kleinen Samen in die Hand und ob du den jetzt einbaust und gießt oder ob du nichts damit machst, das sei dir selbst überlassen.
Genau so.
Und dann gehst du wieder deiner Tage und gehst du wieder deiner Wege.
Genau, also ich bin da nicht zu missionieren da, ne? Also ich finde das schon ganz gut. Wie du sagst, das ist wie so eine kleine Aussaattüte, die ist ja mehrere Jahre haltbar, ne? Gibt man hier. Hast du?
Ja, genau.
Und wenn du es benutzen willst, liegt ja an dir. Und wenn du es nicht benutzen willst, ist es ja auch okay. Dann hast du vielleicht mal davon gehört, wenn es mal irgendwann soweit ist. Und wenn nicht, auch rein.
Dann gehst du nicht ran. Das ist einer der Dinge, genau, will ich jetzt das missionieren? Das ist so ein wichtiger Punkt dabei. Möchte ich unbedingt meinen Weg oder meine erfolgreiche Herangehensweise, möchte ich das unbedingt gerne, dass du das auch kannst, weil ich weiß doch, das kann dir helfen. Ich merke doch, du bist relativ gestresst. Ich habe da eine Methode, da gebe ich vielleicht sogar einen Namen und mache ein Online-Programm draus. Die drei magischen Schritte für mehr Resilienz und weniger Stress im Alltag. Und dann kommt genau zum Beispiel so etwas. Lass doch mal deine ganzen Listen da und mach jetzt nur das eine hier. Und dann kommst du in diese Widerstände bei den Menschen. Erlebst du das auch bei Menschen in der Trauerbegleitung, dass sie eigentlich an einem Punkt werden, wo sie etwas verändern müssten? Und weil es fehlt ja sozusagen jemand, der sie jahrelang begleitet hat. Und gehst mit ihnen da in so einen Prozess rein oder bist du auch so, ich gebe dir da einen Impuls und dann guck mal.
Zweierlei, ich gebe den Impuls und guck mal. Und gleichzeitig kenne ich selber dieses, ich bin tiefgefroren. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich habe damals wirklich dieses, ich bin tiefgefroren. Ich wollte vorangehen und bin auch vorangegangen in meiner Trauer und gleichzeitig in gewissen Punkten war ich tiefgefroren, da wollte ich nicht ran. Mhm. Und das darf sein und das ist von alleine irgendwann aufgetaut. Also deswegen, ich werde niemanden jetzt den Föhn an den Eiswürfel halten und gucken, dass er dann irgendwann mal schmilzt. So. Klar, auf irgendeinem gewissen Punkt müsste man schon mal gucken. Es kann halt pathologisch werden, ne? Dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt krankhaft, dieses an dem alten Festhalten und Trauern. Mhm. Und am Ende ist Loslassen für mich nicht Loslassen, sondern Freilassen. A, die verstorbene Person freilassen, dass sie in der geistigen Welt auch ein bisschen mehr Ruhe hat. So. Und B, sich selber auch freilassen, um seinen neuen Weg gehen zu können. Mhm. Also ich würde es zweierlei machen. Ich würde wirklich gucken, worauf es kommt jetzt an. Aber wie auch da halt, kein Missionieren. Jeder weiß selbst wann, was, zu welcher Zeit dran ist. Ich finde, es gibt, wir sind in einer sehr wissenschaftlichen Welt. Alles muss immer exakt und präzise und kleinschrittig gezeigt werden und nur so und nicht anders. Aber wir sind alle einfach mal verschieden. Also an uns ist ja nichts zweimal gleich. Unsere Augen sind nicht zweimal gleich. Unsere Hände, einmal links, einmal rechts, nichts ist gleich. Und kein Mensch ist gleich. Es gibt auch keinen. Für mich einfach diese ganzen Workshops und Online-Programme, die es gibt, das ist schön, aber sie werden für niemanden gleicher Art wirken wie für mich damals. Ja. Also Impulse geben, gucken, was braucht es und vielleicht die eigenen Impulse nochmal abwandeln auf die eigene Person, weil es ist, die sind nicht gleich. Ich kann es nicht besser beschreiben. Also man muss wirklich einfach individuell schauen. Und ich finde, diese Flexibilität macht es aus und nicht wie in der Medizin. Ach, der hat einen Bluthochdruck, der kriegt dann nach Schema F dieses Medikament, das wirkt nicht, denn das, ja. Dann sonst. Das ist wie eine Programmiersprache, die da stattfindet. Mhm. Ich finde so bei der...
Wie bei Programmieren. If, Klammer auf, dann das.
Genau, wenn nicht, dann sonst. Ne? So, ich habe damals irgendwie auch mal Programmieren gelernt und da kommt mir das alles so echt bekannt vor, auch in der Medizin so. Welche Medikamente gibt man denn wann dann sonst so, ne? Also es ist irgendwie lustig. Gleichzeitig irgendwie schade, weil jeder braucht halt was anderes und so ist es auch in der Trauerbegleitung und ich finde, so ist es überhaupt in der Entwicklung vom ich finde mich selbst. Weil ich kann ja nicht sagen, finde dich selbst, aber ich bastel dir meins in dich hinein. Das ist irgendwie so, hä? Geht nicht. Also ich muss offen sein für den anderen, was braucht derjenige gerade? Und da würde ich jetzt kein Patientenrezept rausgeben.
Das habe ich auch bei vielen Menschen gemerkt. Bei mir sind es meistens welche, die sehr, sehr viel Stress haben und da spielt das Thema Schlaf oftmals eine Rolle. Dass es nicht funktionieren kann, ein Schlafprogramm aufzusetzen, sich jeden individuell ansehen muss. Zum einen, welche Umstände, also wie sehen deine 24 Stunden aus? Und zum zweiten aber auch dieser Punkt, da reicht es oft nicht, einen Impuls zu setzen, weil sie ja nicht in die Veränderung kommen. Und am Ende bleiben sie ja dann in ihren Dingen, wo man dann merkt, was hält dich davon ab? Was bist du für ein Typ? Wie kann ich dich sozusagen versuchen zu lesen, um dir das ein oder andere mitzugeben, um in die Veränderung zu kommen? Denn so wie wir das vorher schon auch gemerkt haben, dass der erste Impuls ist ja auch, selbst wenn die Veränderung effizienter wäre oder wenn sie leichter wäre oder wenn sie mir mehr Zeit schenken würde, bleiben wir erstmal bei dem, was wir haben. Und wenn wir schon relativ lange in so einem Zustand sind, dann haben wir uns auch an das Jammern gewöhnt. Denn das ist ja auch eine Art von, das Ego hat jetzt einen Grund, hallo, hier bin ich, mir geht's nicht gut oder wir haben schon so und so lange Unterbesetzung. Oh, was wäre denn, wenn das weg wäre? Dann könnte ich ja nicht mehr jammern. Da hat sich aber mein inneres System schon so dran gewöhnt. Also da brauchen einige Leute tatsächlich auch die persönliche Begleitung, zu merken, ich darf da reingehen. Ich darf da diese Veränderung haben. Und was steckt dann dahinter tatsächlich? Warum wehrt sich mein inneres System gegen Veränderung? Gegen, wo ich doch vom Kopf her weiß, das wird es jetzt eigentlich besser machen. Jetzt kam mir vorher gerade, als du die Seele angesprochen hast und diesen wissenschaftlichen Weg, dieser Gedanke, wo ich bei mir häufig merke, dass ich Zugang zu Menschen erreiche, wenn ich ihnen Dinge aus ihrer Welt her erkläre, die sie nicht in eine, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, in eine spirituelle und esoterische Ecke, also diese Ecke da hinten da in meinem Raum rausziehen, sondern aus einer Welt erklärt bekommen, die in ihrer Welt sozusagen ist. Und da gibt es ja in der Meditationsforschung relativ uns nahe Themen, wie was passiert in deinem Gehirn, bis hin zu sehr, sehr fernen Themen, wie zum Beispiel, wir versuchen die Seele zu erkunden, indem wir sterbende Menschen wiegen, um festzustellen, wie viel wiegt die Seele oder hat die Seele den Körper jetzt verlassen. Was sagst du zu solchen Dingen? Kennst du bestimmt auch, oder?
Ja, genau, das heißt ja, dass man angeblich 21 Gramm...
Dieses Dauerexperiment in den USA irgendwo, wo man da die Seele wiegt oder wo man versucht, die Seele zu wiegen.
Das heißt jetzt mit den 21 Gramm, ne, wo es dann angeblich heißt, man sei dann als Körper 21 Gramm leichter, wenn die Seele rausgegangen ist.
So. Ja, genau. Ungefähr. Bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger und dann liegen sie da auf ihrem Totenbett und dann macht es nach einiger Zeit so... Und sie nehmen das ab, obwohl die sonstige Feuchtigkeit und so weiter ist alles gemessen, ist alles da. Es ist ein verzweifelter Versuch, Spiritualität und spirituelles uraltes Wissen in was zu verwissenschaftlichen. Wissenschaft ist die neue Religion.
Irgendwie schon.
Da Millionen hineinzustecken.
Also wenn man es einfach beobachten würde, ich habe ja nun schon viele Menschen im Sterben begleiten dürfen, Es gibt einen magischen Moment, da sieht man einfach, wenn etwas heraustritt. Und auch jeder, der nicht spirituell ist, viele spüren das einfach und sagen so, wow, was ist denn jetzt passiert? Also irgendwie spürt das jeder, dass es einen magischen Moment gibt. Und das ist anscheinend dieses, wenn die Seele da ausgetreten ist. Und man sieht auch, wenn ein Mensch da liegt und dann auch mehrere Stunden da liegt, das passiert ja oft, weil erst der Arzt dann kommen muss und den Tod feststellen darf nach 2 Stunden, also mindestens 2 Stunden. Das heißt, es ist ja der Mensch, man muss erst, ne, müssen erst bestimmte Zeichen feststellen und so weiter. Und dann gilt der Mensch erst als tot. So, und man sieht über den Verlauf, dass immer mehr passiert. Also es löst sich immer mehr ab. Und man sagt ja im Grunde auch, dass man Menschen eigentlich aufbahren sollte, aufbetten sollte und das über 3 Tage lang, weil der Ablöseprozess komplett dauert 3 Tage. Mhm. Und Bestatter, die ein bisschen offengeistig sind, sagen halt, sie sehen das, viele machen es einfach zu Hause nicht mehr, sie sehen das einfach, dass diese Ablösung stattfindet. Und irgendwann ist alles raus und dann liegt nur noch dann ist es die Leiche so. Vorher ist es einfach noch der Mensch, der da gelebt hat, mit Seele und jetzt irgendwann eben nicht mehr. Also wenn man ein bisschen beobachtet und ein bisschen fühlt, bräuchte es vielleicht diese Wiegeaktion nicht. Ich finde, dieses Wissenschaft ist eine neue Religion, ja, ist wirklich so. Ne? Es wird irgendwie so gehypt als das. Und dabei ist es viel zu kleingliedrig. So. Das vergisst irgendwie das große Ganze. Wenn man vor so einem Bild steht, ist irgendwie bei einem irgendeine super Ausstellung und guckt das Bild an. Von Weitem sehe ich doch was viel Größeres, als wenn ich total dicht dran gehe und mir den einzelnen Pixel da angucke. Dann sehe ich doch das Ganze überhaupt nicht mehr. Und ich finde, das ist die Wissenschaft, was sie macht. Die guckt sich die einzelnen Pixel an, aber vergisst dabei mal wieder Schritte zurückzugehen und das ganze Bild zu betrachten. Zumindest, was ich so in der Wissenschaft wahrnehme.
Das ist dieses Ding, wenn ich jetzt 4 Meter davor stehe, und ich weiß, dort gibt es ein Detail, das haben wir noch nicht beschrieben. dann lässt es so lange keine Ruhe, es gibt irgendwo Menschen, gibt es immer, die lässt es so lange keine Ruhe, festzustellen, wie ist dieser Farbpunkt auf diesem Gemälde zusammengesetzt. Dürfen wir davon eine Probe nehmen oder können wir das irgendwie durch ein Laserspektrum oder wie können wir das stattfinden? Und dann gehen sie doch wieder daran, solange diese Frage nicht geklärt ist. Lässt irgendeiner, lässt es dem keine Ruhe. Das ist irgendwie so unser Entdeckerdrang im Großen. Oh, wir wollen das Weltall besiedeln bis hin zum Kleinen. Was hat der im 16. Jahrhundert da für eine Farbmischung verwendet, um diese Farbe da rauszukriegen oder so? Und deshalb geht er wieder zum kleinsten Pixel. Und solange es eine ungeklärte Frage gibt, gibt es irgendwo welche, die daran forschen wollen. Das habe ich ein bisschen das Gefühl, ist Teil unserer menschlichen Natur, das herausfinden zu wollen.
Das passt, finde ich schon. Also das glaube ich auch. Aber gleichzeitig wünschte ich mir, dass alle noch trotzdem, sie so viel wissen, auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sich eben nicht nur auf den einen Pol besinnen, sondern gucken, was gibt's denn noch? Das ist eh so mein Leitspruch fürs Leben. Okay, was kenne ich noch nicht und was gibt's denn noch? Also nicht mich meine Vorannahme zu betrachten und sagen so, ja Mensch, der Trauernde ist jetzt so und so und deshalb muss ich das und das machen. Nee, offen bleiben eben. Und einfach mal zu spüren oder mal wahrzunehmen, ey, das ist eine Vorannahme. Auch bei den Wissenschaftlern. Mhm. Es ist ja oft
klar.
Das, was nicht sein, es darf nicht sein, was nicht sein soll. So. Also wenn man irgendwelche Studien betrachtet, da habe ich schon einige jetzt auch gesprochen, die dann so Studien machen, man hat ja fast das Ziel schon zu Beginn festgelegt, was rauskommen soll.
Ja.
Also wo ist denn das jetzt Wissenschaft? Wissenschaft ist für mich, ich finde, was Neues heraus, was ich noch nicht weiß, ohne ein festgelegtes Ziel. Und dafür muss ich ja offen für alle Möglichkeiten sein. Und das, finde ich, ist ganz oft irgendwie nicht mehr der Fall. Überhaupt bei uns Menschen, auch im Denken nicht.
Ja. Das Denken ist ja vorher schon da. Und jetzt möchte man lediglich den Beweis für das Denken finden. Also für meine Meinung beweisen. Oder eine Theorie beweisen. Und wenn man feststellt, das ist eigentlich nicht der Fall, dann hat man lediglich falsche Ansätze gewählt und man geht wieder rein. Und man geht wieder rein und geht wieder rein, bis es in irgendeiner Form versucht worden ist, das zu beweisen. Und wenn man dann am Ende irgendwie feststellt, ist es überhaupt nicht zu beweisen, dann verschwindet das Ganze in der Schublade. Bevor man hergeht und zu sagen, es ist nicht so. Das ist wieder Teil, wie wir Menschen, glaube ich, sind, weil es uns unheimlich schwer fällt, eigene Fehler einzugestehen.
Ja.
Und warum? Aus irgendeiner Angst heraus.
Ist das Prägung? Man muss immer richtig sein. Also ich für mich, ich finde das total amüsant, wenn ich merke, ich habe was nicht richtig gemacht. Also habe zum Beispiel mit einem Bekannten machen wir mal so Rätselpakete. Das heißt irgendwie, entweder packt er mir ein Paket und ich weiß nicht, was drin ist, aber ich muss es halt mit meinen inneren Augen sehen und wahrnehmen, spüren. Manchmal ist die Farbe richtig, manchmal ist auch nichts richtig. So, und manchmal ist es sofort beim ersten so, ja, das ist eine Chipstüte, hier, bitteschön. Und das ist lustig. Manchmal auch einfach aus der Ferne, ja, mein Nachbar hat sich hier was Neues gekauft. Was ist denn das? Und ich so, pff, ja, ich habe das gesehen, das muss ein Motorrad sein, in Silber. Aber am Ende war es ein Fahrrad. Aber die Sache mit den zwei Rädern, das war mir total sicher. Aha. Das war so, das Motorrad hat mein Gehirn dazu gebaut. Aber ist doch eigentlich amüsant zu merken, wo ist meine Schwachstelle? Und gleichzeitig fand ich es auch interessant, auch Motorrad, Fahrrad ist ja nicht so weit weg. Also, ich finde es einfach interessant,
würde ich auch offen sagen, zu bleiben. Da bist du schon extrem nah dran. Da hättest du ja eine Bohrmaschine kaufen können oder tausende aber andere Dinge. Da finde ich, bist du schon extrem nah dran. Da würde ich dir mindestens fast den Punkt schon geben.
Ja, und ich fand das auch interessant. Aber das ist eben auch, finde ich, bei den Wissenschaftlern doch genauso. Man könnte doch auch sagen, okay, ich lag daneben. Aber irgendwie interessant zu wissen, beim nächsten Mal, wenn ich die Wahrnehmung habe, ist es vielleicht nicht das, was ich dachte, sondern ich muss nochmal tiefer reinspüren. Und je mehr ich daneben liege, desto mehr kann ich erlernen. Was ist es nicht? Oder wann hat der Kopf da reingefunkt oder so?
Das ist es eher. Wann hat irgendetwas reingefunkt, der Kopf, um eine Story daraus zu basteln?
Genau.
Die in ein vorhandenes Muster, wie sozusagen, ich habe da ein großes Puzzle, da sind durchaus noch einige Lücken drin. Und dann wird irgendein Teil so verändert, dass es da reinpasst. Bemerke ich das?
Genau, und das mit Übung. Man kann es bemerken. Und ich behaupte, jeder Wissenschaftler kann das eben auch, wenn man offen bleibt. Und dass das nicht schlimm findet, dass man mal kurz daneben lag. Und deswegen Fehler zu geben, ist echt, glaube ich, eine Ansichtssache. Das ist ein bisschen Ego, ne? Ich muss immer alles gut und richtig machen.
Das ist unheimlich schwierig, weil einfach um uns herum die ganze Umgebung ja darauf ist, wir sind ja schon als kleines Kind, schon vor Kindergartenalter, wird uns ja gezeigt, wie es geht. Das heißt, das ist richtig. Und dann kommt der Kindergarten, dort wird dir das dann auch, das macht man so und so, das ist so und so, die Schuhe stellst du so und so hin, das ist richtig, das ist falsch, ist immer 0 und 1, schwarz und weiß. In der Schule ist es ja dann noch viel mehr. Dort kriegst du dann auch noch Bewertungen, da kommt ja noch das Wertesystem damit hinein. Und jeden Fehler, den du machst, der fühlt sich nicht gut an, das ist eine Emotion dahinter. Einen Fehler gemacht zu haben und dann gezeigt zu bekommen, da passiert so ein ganz, ganz kleines Kling, wie so ein kleiner Blitz, so eine Emotion. Und die fühlt sich einfach nicht gut an. Und wenn es jetzt auch noch was Größeres wird, was noch richtige Konsequenzen hat, dann glaube ich, und habe das auch selber schon sehr, sehr oft gemerkt, teilweise an mir selbst, aber auch an anderen Beobachtungen, wird unheimlich viel Energie reingesteckt, um dieses Gefühl nicht zu haben, diese Emotion nicht zu haben, diese eine der niedrigst schwingendsten Emotionen, Scham. Wie sieht denn das aus? Guck mal hier, Sandra hat es wieder falsch gemacht, die anderen haben es richtig gemacht. Wie fühlt sich Sandra dabei? Das kleine Mädchen Sandra in der 4. Klasse oder sowas. Und davon haben wir einige Referenzbeispiele in unserer gesamten Kindheit einfach angesammelt. Wirklich sehr, sehr schamhafte, peinliche Emotionen erlebt und die wollen wir als Menschen nicht haben. Das fühlt sich nicht gut an. Und deshalb unternehmen wir so große, teilweise völlig abstruse Anstrengungen, diese Emotionen zu vermeiden. Bis hin zu im Unternehmen, wir trauen uns nicht zu sagen, das Projekt ist gescheitert, sondern wir buttern immer noch mehr Geld rein. Weil ich müsste dann zu irgendeinem Steering-Committee sagen, wir sind in unserem Projekt gescheitert und haben da jetzt 600.000 Euro verbrannt. Das kann ich nicht machen. Da ist es am besten, irgendwelche Berater kommen da und stellen das dann fest und dann lässt man es langsam ausfaden, das Projekt, und dann habe ich diese Emotion nicht kreiert. So sind wir doch immer wieder Steinzeit im 21. Jahrhundert.
Deswegen bin ich total Fan davon, den inneren Keller aufzuräumen. Ne? Dass man halt sich nicht mehr triggern lässt durch sowas. Das ist ja möglich. Man kann ja wirklich.
Wie räumst du jetzt deinen Keller auf? Oder hast deinen Keller aufgeräumt? Wenn ich in deinen Keller gehen würde, dann könnte ich da wahrscheinlich einziehen, oder? Vielleicht ist es ein bisschen dunkel noch und moved nach Keller, aber ansonsten ist da alles blitzeblank.
Das weiß ich nicht. Ich war vor kurzem zum Beispiel auf dem Jakobsweg unterwegs. Aha. Und hab festgestellt, so, hey, interessant, da ist ja noch ein Thema, habe ich nicht gewusst. Das war mir bis dahin überhaupt nicht bewusst, dass das existiert. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, mein Keller ist blitzeblank, aber im Alltag ist er so blitzeblank, dass ich mich von nichts groß triggern lasse. Und wenn, weiß ich, ach so, danke schön, dass ich getriggert bin, gucke ich mir an, wenn ich Zeit habe. Wenn es gerade nicht geht. Im Alltag manchmal geht es ja dann nicht.
Und wie räumst du das dann aus deinem Trigger-Keller raus? Du deaktivierst das sozusagen einen Trigger-Knopf an dir. Wie machst du das? Ist es einfach nur ein Gedanke und sagst, habe ich jetzt beschlossen, ist jetzt nicht mehr?
Nee, ist eine bestimmte Methode tatsächlich, und der die Aufmerksamkeit der Chef ist. Also,
wenn du das jetzt jemandem weitergeben wirst, jetzt guckt jemand oder hört jemand den Podcast und sagt, wie macht die das? Das wäre ja echt mal toll.
Ja, dann darf man mich buchen. Also das, da braucht es halt wirklich jemanden, okay. Da braucht es einen Reiseleiter, weil niemand geht freiwillig in die eigene Soße rein. Also da muss man schon geübt sein und total Lust zu haben. Also ja. Ich mache es inzwischen freiwillig und ich habe es auch gelernt, wie es geht. Aber ansonsten macht es schon Sinn, sich da einen Reiseleiter zu buchen und zu sagen, okay, hilf mir mal. Weil ganz oft ist es ja so, das ist ja wie vorhin, wie du auch beschrieben hast, wir switchen ja auf Situationen, die uns unangenehm sind, wieder raus. Wir gehen in unser alten Muster rein. Und der Reiseleiter sagt, guck mal weiter. So, und das braucht da schon jemanden. Und da muss man aber Lust zu haben.
Da brauchst du jemanden, der da noch mit dabei ist, sonst würden wir wieder umdrehen und davonlaufen.
Ja klar, die alten Muster sind ja dafür da. Ist ja erstmal gefährlich. Aber man kann halt da reingehen und dann guck mal. Dann geht es irgendwann wieder raus. Und dann kommt man leicht am Befreitag wieder raus und ist von dem erstmal geklärt. Zumindest vielleicht aus der einen Sichtweise. Ich habe mal das Gefühl, manche Themen sind wie das Kaleidoskop gucken. Du hast zwar ein Bild, aber du hast total viele verschiedene Fragmente. Und manchmal musst du dir eins angucken, damit ganz viele weggehen. Oder was ich und andere guckst du dir nur einmal an, hast nur ein Fragment weg. Das ist total verschieden. Aber unsere innere Aufmerksamkeit ist halt der Chef, der lenkt uns. Und auch da muss der Begleiter nicht sagen, wir fahren jetzt nach Paris. Nö, die innere Aufmerksamkeit desjenigen lenkt. Und der Begleiter geht mit. Und ich gebe da auch nichts rein, was gemacht werden muss. Ich stelle einfach nur Fragen, die dann ans Ziel führen.
Wenn ein Thema hochkommt, siehst du das auch so, dass wenn das Thema hochkommt, dass es sich dann gelöst hat? Oder mir der Gedanke, den ich dabei hinter habe, ist, wie, das hatte ich vor kurzem zum Thema intensive Gong-Meditationen, wo es Leute gibt, vor allem Gongspieler, die Angst davor haben, dass bei ihren Teilnehmern sich etwas löst, dass sich irgendwelche, das Schlimmste ist oftmals, ein Trauma löst sich, was mache ich, wenn bei einem meiner Teilnehmer sich etwas löst, damit meinen sich meistens irgendein Trauma, irgendwelche Bilder, irgendwelche Erinnerungen, die sie mal hatten, kommen hoch ins Bewusstsein, was mache ich dann mit dem? Und dann hat vor kurzem, hatten wir das auf dem Symposium auch, war ein Psychoanalytiker dabei, der so eine Gong-Therapie auch entwickelt hat. Und der hat gesagt, wenn das hochkommt, dann heißt es ja, dass es sich aus dem Unterbewusstsein gelöst hat. Es ist also so, der hat so ein bisschen das Bild gebracht, du hast den Meeresspiegel. Und da ist unter Wasser und unter Wasser hast du halt alle möglichen Sachen. Da hast du so Korallen und da hast du irgendwelche Pflanzen und so. Und wenn eine von den Dingen dort unten sich einfach das mit dem Meeresboden verwachsen ist, gelöst hat, dann schwebt das da ganz leise hoch. Und irgendwann mal schwimmt es oben wie so ein Stück Seetang an der Oberfläche. Und dann hat es sich gelöst. Dann ist das nicht mehr da unten drin. Also sei froh darüber, dann musst du diese Leute nicht psychologisch monatelang begleiten, sondern es hat sich jetzt in deiner Gong-Meditation gelöst. Siehst du dieses Bild ähnlich?
Kommt drauf
an. Wie ist deine Betrachtungsweise da so?
Es kommt drauf an, auf das Thema selbst. Also ich würde behaupten, es kann sich gelöst haben. Und dann könnte man sagen, es ist retraumatisiert aus der Psychologie heraus. Und das wabbelt jetzt die ganze Zeit irgendwo anders, bis es sich dann wieder durch irgendwas, durch neue schräge Verhaltensweisen widersetzt. Könnte
wieder hinuntergezogen wird?
Wieder hinunter, aber dann halt durch neue Verhaltensweisen, weil die alte hat ja gerade nicht mehr funktioniert, dann wird man eine neue finden und dann setzt sich's wieder runter.
Aha.
Deswegen, also, es kommt drauf an, manche Sachen reichen schon, wenn sie einem bewusst werden, indem sie sich zeigen. So meiner Erfahrung nach. Aber manche Sachen möchten einfach auch aufgelöst werden, sodass sie gar nicht mehr irgendwo rumschwimmen. Also, dass
sie nicht an der Oberfläche herumschwingen, bei diesem Bild, du hast ja so ein Stück Seetang, das schwimmt jetzt da oben herum, wie so eine Verunreinigung vom klaren Meereswasser. Und jetzt bräuchte es einen, der da mit seinem Kescher kommt und das rausfischt. Oder damit das Meer wieder schön aussieht, versucht man das wieder unten runterzuziehen, runterzudrücken. Und das Meer. Und dann kommt es halt entweder immer wieder hoch oder es gelingt mir.
Ja, aber wenn es runtergezogen ist, ist es ja im Grunde wieder wie beim Alten, ne? Also dann ist es vielleicht nicht der linke Arm, der wehtut, sondern der rechte Arm, ne? Also es ist ja immer noch da, das Thema. Also es ist immer noch so, dass derjenige triggerbar ist mit dem Thema. Vielleicht jetzt durch einen neuen Aspekt. Also ich bin Fan vom Auflösen. Dass es geklärt ist, wirklich. So, ja.
War das aufwühlen oder auflösen?
Auflösen.
Auflösen, auflösen.
Es darf sich aufwühlen, also um dich zu zeigen, und dann darf es sich auflösen, indem ich halt eine Lösung für das, was ich damals nicht gemacht habe, finde.
Also wäre es dann schlau für jemanden, der so etwas bei einer Gong-Meditation erlebt und dann in diese Ängste hineinkommt, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Jetzt ist dieses Thema bei mir hochgeploppt. Was empfiehlst du dem Gong-Spieler da? Ne, am Ende kommt so ein Teilnehmerin da und ist aufgelöst. Ich habe da das und das und jetzt sehe ich diese Bilder wieder. Und jetzt ist der Gong-Spieler völlig überfordert.
Also ich finde es jetzt tatsächlich schwierig. Da bin ich jetzt ein bisschen in meiner eigenen Welt gefangen, weil für mich ist diese Methode, die ich nehme, hat sich Emotional Clearing in den 80ern entwickelt, für mich ist das die Methode der Wahl. Deswegen bin ich da jetzt echt ein bisschen gefangen, weil damit habe ich halt alles gelöst. So. Und wenn jetzt ich jemand wäre, der halt dieses Gong anbietet und der kommt jemand zu mir, dann würde ich mit dem in so eine Sitzung gehen.
Okay.
Damit sich lösen kann.
Also du würdest es ihnen anbieten und sagen, es ist jetzt am Abend gerade ein bisschen unpassend zeitlich, aber lass uns doch einen Termin machen und dann reden wir drüber.
Genau. Bestenfalls aber sofort, weil es ja toll, wenn es gerade rumschwabbelt. So. Also das Beste ist, wenn es aktuell ist. So. Weil es ist ja alles an Energie noch sofort gespeichert. Da muss ich hin. Genau. Muss ja nicht alles, weil das Schöne ist, man kann klar die Sachen auch mit Absicht hochholen.
Ja.
Und die ganze Energie darin. Aber wenn sie schon mal da ist, kann man sich diese Energie vorher sparen. Man kann einfach das dann nehmen, was da ist, und es lösen.
Also und wenn man jetzt diese Fähigkeiten nicht hat, dann wäre es eher, empfiehlt den Leuten, dass sie sich dann professionelle Hilfe holen, weil du sozusagen, du hast diese also Yoga-Lehrer und Gong-Spieler, die Methoden nicht in deinem Werkzeugkasten, aber du hast auf jeden Fall etwas, du kannst unten aufwühlen, du kannst den Meeresboden aufwühlen mit deiner Gong-Meditation, und wenn sich dann was löst, dann müsste es oben an der Oberfläche welche geben, die das einfach einfangen. Genau. Und schreibe ich dann also Instagram.
Mit dem anderen, der kurz tragen, damit der andere es auflösen kann. Weil das macht ja nicht der Begleiter, das macht derjenige ja selber.
Und da
das
kann würde man dann einfach, so genau, da so kann man dich dann einfach anschreiben.
Ja. Ich habe eine andere Idee. Ist halt echt Frage. Ich war ja noch leider nicht bei euch in so einer Gong-Geschichte dabei. Ja. Das ist ja mal interessant, was also alles passiert. Es kommt doch an, wie schlimm das ist. Ne? Also gab es da wirklich Menschen schon, die retraumatisiert da rausgegangen sind. Also dann bräuchte es ja eine sofortige Unterstützung, bevor jemand komplett verwirrt so alt nach Hause
sind
geht.
Wir schon, dass wir sagen, ganz altmodisch bei Facebook. Das wäre fast wie, ich habe noch eine Faxnummer, oder? Ja. Ja. Ja, voll. Ah, okay. Mir hat man mal gesagt, Facebook ist das ZDF von Social Media. Genau. Okay. Dann verlinkt man in dein Facebook-Ding unten auch noch. Schön. Ja, schön, dass wir so viel Zeit jetzt miteinander hatten. Du dir diese Zeit genommen hast, aufgebaut können, die sich da, kannst du sie tragen? Kannst du diese Energie aufrechterhalten? Oder ploppt es dann einfach unkontrolliert auf? Und das ist dann sehr, sehr häufig einfach ein Ding, dass diejenigen eher nur Gong gespielt haben oder dass sie einfach irgendwie nur eine Meditation oder was gemacht haben, aber sie haben über den gesamten Rahmen diese Menschen da drin zu halten, diese Menschen da drin auch in Sicherheit zu bringen. Das haben sie nicht einfach in dieser Vollkommenheit gemacht und deshalb kommt es öfters vor. Und dann ist es danach die Frage, wie kannst du damit umgehen? Wenn es ist ja auch nochmal, dass die meisten Leute dann nicht zu dir kommen, sondern die schleichen raus, ziehen sich um und fahren nach Hause und sagen, boah, nicht wieder gehe ich dahin, nie wieder. Und dann ist es okay. Und nur ganz wenige kommen dann am Ende wirklich zu dir und sagen dir, was jetzt los ist. Und dann habe ich aber auch schon ganz häufig gemerkt, na, so häufig weiß ich nicht, weil es relativ selten vorkommt, dass das jemand macht, dass diese Menschen dann einfach jetzt gerne, weil das, was in ihrem Körper passiert ist, emotional, das können sie nicht, das kennen sie nicht, dass ich ihnen dann ganz einfach auch zeige und erkläre, schau, das und das ist jetzt mit dir geschehen, das und das ist jetzt der Fall. Also die wieder in diese Sicherheit einfach reinbringe, ihnen zeige, ich sehe dich, du kriegst jetzt meine Energie, meine Aufmerksamkeit und damit von dem Körper raus in den Kopf hinein. Und dann geht es ihnen meistens, fast immer, schon wesentlich besser und sagen, ah ja, das und das und das. Ja, das, ich habe das mal erlebt, das war so und so. Und da kommen auch Menschen, die dann einfach irgendwann in Kindheit zum Beispiel geflüchtet worden sind. Bei uns in Bayern ist es öfter der Fall, dass es welche sind, die sind in dem Balkankrieg in den 1990er Jahre gewesen, ehemaliges Jugoslawien. Da haben wir hier ganz einfach viele, die wir früher Jugoslawen genannt hätten. Heute sind es Serben, Kroaten, Bosnier und so weiter. Und die sind Mitte 30. Die waren in den 90er Jahren kleine Kinder und dort hatten die diese Kriegserlebnisse. Und das kommt manchmal vor, dass das bei so einer Gong-Meditation bei jemandem hochkommt. Und so jemand hatte ich tatsächlich mal. Und dann hat die das geschildert, war eine Frau. Und dann habe ich der das einfach aufgelöst, indem ich nur mit ihr gesprochen habe. Sie hat einfach nur Zeit und alles bekommen, dann war es gut. Dann ist die gegangen und es war okay. Und der Punkt, den ich dabei meistens habe, ist, dass die Gong-Spieler Angst davor haben, dass das mit ihnen passieren kann und dass sie die Situation nicht handeln können und nicht, dass bei den Leuten was hochkommt, sondern was ist denn, wenn da was hochkommt und ich habe ja keine Ausbildung. Hinter mir an der Wand, hinter dir an der Wand, auch wenn sie jetzt unscharf ist, hängt nicht die ganze Wand voller Zertifikate. Da habe ich ja keine Ausbildung, das kann ich nicht. Da bin ich ja völlig unqualifiziert davon. Oh mein Gott, und dann sind sie in der eigenen Angst. Das ist es, ja, was ich erlebe.
Okay, das ist interessant. Aber letztendlich dürfte man dann ja, okay, das ist jetzt ein professioneller versus privater Kontext, aber wenn wir uns jetzt unterhalten, dann kann ich dich ja auch, ohne es zu wollen, triggern. Also weil ich irgendwas natürlich gesagt habe. Und das kann ja den Gong-Spielern genauso gehen, dass die den einfach nur reden, die müssen ja nicht mal groß Gong spielen und die können die triggern. Wie geht man dann damit um? Macht man sich ja auch keine Gedanken drum, oder?
Das tun die nicht. Die sagen nichts, was triggern würde. Die haben dieses, das ist ganz viel, dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Das ist ja wie in der Medizin. Du hast hier irgendeine Ursache, da habe ich einen Wirkstoff, kommt der Wirkstoff dagegen, ist das Ding weg. Ja? Das ist die Art und Weise, wie wir denken. Das heißt, wenn bei jemandem jetzt so etwas hochkommt, dann muss man ja nur ein bisschen um sich blicken und sagen, was ist anders als sonst? Ah, da vorne der Gong, die hat das gemacht. Ursache, Wirkung. Ne? Und schon hat man wieder einen Schuldigen. Und du bist schuld, du hast das bei mir gelöst. Oh mein Gott. Und dafür haben die Angst. Würden die vorher, wenn die vorher einen Workshop machen würden, einen Meditationsworkshop mit ein paar Atemtechniken davon, da könnte das natürlich auch hochkommen. Aber es ist nicht die Story der Angst dahinter, dass sie dann, wieso, das ist doch hier, nee, das kann nicht an mir gelegen haben. Das war eine ganz normale Meditation und wir haben ja nur geatmet. Da messen die dem Gong schon wesentlich mehr Macht bei. Das steckt, glaube ich, da oftmals dahinter.
Ja, ist die Frage, wo ist die eigene Angst versteckt, ne?
Ja.
Also ist das vielleicht die eigene Sichtbarkeitsangst oder was auch immer das ist, weil man macht sich ja durch seine Arbeit sichtbarer. Also ist die Frage, aber das würde jetzt alles Spekulatius sein. Spekulatius ist nicht erlaubt, sagen wir im Clearing. Also müsste derjenige selber bei sich mal hinschauen, ne, wenn er wollte. Aber woran liegt es eigentlich wirklich? Also ich kenne das noch damals, da hieß es ja auch, in meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin, da hieß es ja auch, du darfst nicht in die Vergangenheit der anderen wühlen. Also du darfst jetzt nicht eine Ursache auflösen wollen. Mhm. Das sei gesetzlich nicht erlaubt. Okay. Verstehe ich. Das dürfen nur Therapeuten. Gut. Aber gleichzeitig, okay. wenn ich mit dir über gestern rede, wäre das jetzt schon Therapie. Also es ist ein bisschen schräg, diese Gesetzeslage, muss man sagen. Also letztendlich Und wenn jetzt der Gongspieler da diese Sachen von gestern hochwirbelt, wäre das dann plötzlich schon wieder ein Therapiethema. Also das wäre jetzt einfach von der Gesetzeslage so, ne? Tatsächlich.
Mhm.
Von daher kann ich diese Angst nachvollziehen, weil ich sie selber auch hatte.
Mhm.
Vielleicht bin ich deshalb auch nicht online, ich weiß nicht. Aber letztendlich sage ich mir, was ich mache, ist es ja nicht, dass ich das hineinforciere, dass ich ins Gestern gehe. Wie gesagt, wenn ich mich mit dir unterhalte über gestern, gestern war was doof und wie war es denn, dann wäre es ja auch schon Therapie. Und jede Bäckersfrau, die nett lächelt, ist auch Therapeutin, weil sie dir jetzt einen netten Tag macht. Also die Zone ist schon irgendwie ein bisschen schräg, finde ich. Ich kann es verstehen, weil sie dann die Menschen irgendwie schützen wollen mit diesem gesetzlichen Krams. Und gleichzeitig finde ich es schräg. Also den Gongspielern, ja, was würde ich denen jetzt sagen? Ich würde die eigene Angst einfach mal angucken. Was bekommt die eigentlich her? Was will sie eigentlich sagen?
Ich habe eine Theorie. Was will sie eigentlich sagen? Ich bin nicht genug. Es sind fast ausschließlich Frauen, die das machen und die das sagen. Keine Männer. Männer sind die Selbstüberschätzer. Ich habe das jetzt gelernt. Ich kann das jetzt auch. Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Frauen, die Imposter. Oh mein Gott, wenn das rauskommt und so, oh, dann merkt die, ich mache das ja erst seit 2 Jahren und nein, ich kann das noch nicht. Ich brauche dafür noch den, ich mache da noch den Heilpraktiker für Psychotherapie und ich mache dann noch da. Und dann sind wir wieder hinter deiner Wand. Alles voll Zertifikate, bevor sie sich raustrauen. Weil das Thema dahinter steckt immer, ich bin nicht genug. Und das spreche ich dann auch so offen bei denen an und sage, das ist mein Verdacht. Ich stelle nicht die Behauptung auf, sondern na, dass das dahinter steckt. Ich bin nicht genug. Und woher kommt das? Aus deiner persönlichen Kindheit. Und dann finden sie relativ schnell alle ihre Referenzerlebnisse. Und da ist es aber nicht mein Rahmen, dass ich sagen kann, ich kann das auflösen jetzt bei dir, sondern das ist das Thema, was wirklich dahinter steckt. Es ist nicht die Angst, dass da etwas passieren kann, sondern du glaubst, du kannst nicht damit umgehen. Du fühlst dich nicht genug. Und wie du das eine machst im Leben, so machst du das überall im Leben. Du hast viele Situationen, in denen du dich nicht genug fühlst. Und das kriegst du mit einer Ansammlung von Zertifikaten nicht hin. Womit würde man es aber jetzt hinkriegen?
Arbeit an sich selber, ja, würde ich sagen. Zu schauen, wann bin ich genug, wann ist es okay so, darf ich so sein, wie ich bin? Also ich kenne das halt auch, ne, dieses Nicht-Genug-Sein. Oh Gott, darf ich diese Methode, die so toll ich sie auch finde, jetzt überhaupt anwenden? So, ich habe ja gelernt, gesetzlich, fühlt sich unsicher an. Und letztendlich sage ich mir, es ist aber eine Arbeit, die eher im Spirituellen zu betrachten ist, so wie es nachher aufgebaut ist, also wie wir das handhaben. Dann mache ich halt den Disclaimer, wie er bei dieser Art Arbeit gefordert ist, dahinter, fertig. So. Man muss halt gucken für sich, wie finde ich eine Lösung? Und wo kommt es her? Das darf jeder bei sich selber gucken. Und wie kann man es lösen? Würde ich jetzt, wo kommen, also bei mir war es halt wirklich so ein Thema von früher, das weiß ich. Und ich habe es mir angeguckt, fertig. Also ich kenne das halt auch nicht genug zu sein. Und also machst du jetzt noch einen Heilpraktiker oder machst du es nicht? Und ich meine, das würde mir gar keinen Spaß machen. Weil dann wäre ich wieder in dieser Medizinschiene drin.
Ja, ich kenne einige, die sagen das, ich mache das nur für meine eigene Sicherheit. Für das, was ich später tue, brauche ich das überhaupt nicht. Ich mache es nur wegen meiner eigenen Sicherheit.
Man könnte ja.
Manchmal treffe ich sie danach später wieder. Und bist du dir jetzt sicher? Das ist eine ganz fiese Frage, weil sie sind sich danach nämlich auch nicht sicherer. Es hält nicht lange an, wie wenn man sich was Neues kauft. Dann ist diese Emotion des Neuen, das lässt ja auch noch ein paar Tagen bis 1-2 Wochen nach, so lässt dieses Gefühl der Sicherheit, jetzt habe ich meinen Heilpraktiker, das hält vielleicht ein paar Monate an. Und dann lässt es auch nach und so ein, ich habe aber jetzt noch eine Ausbildung für und dann kommt dann noch mal eine ganze Dinge dahinter. Also das ist dann tatsächlich ein Muster, das bedient wird, aber das nicht gelöst wird. weil es so tief in der, meiner Meinung nach, in der Kindheit hängt, wo wir ihnen sehr, sehr viele Signale und Situationen gegeben haben, das reicht nicht aus, du bist nicht genug.
Ich meine, das kurbelt dann die ganze Wirtschaft an, ne? Diese ganze Online-Coaching-Szene, die blüht ja, genau. Deshalb, ja?
Also, ja.
Ich meine, so überlegt, die ganzen, bau dir eine Community, bau dir dies, bau dir das und werde das und werde das. Und das ist ja immer in die Zukunft gerichtet. Aber wenn ich im Jetzt bin, kann ich ja gar keine Angst haben.
Ja.
Wo wir da bei dem Thema von vorhin sind. Wenn ich im Jetzt bin, kann ich keinen Stress haben, kann ich keine Angst haben. Geht ja gar nicht. Die Angst ist ja nur in der Zukunft.
Mhm. Vor etwas, was sein könnte. Ja.
Genau. Wenn ich im jetzigen Moment bin und einfach jetzt Gongspieler wäre und Gong spielen würde, dann spiele ich Gong. Punkt. Also dann kann ich ja gar keine Angst haben. Ist ja gar nicht möglich.
Also du denkst in die Zukunft und wenn es nur 10 Minuten sind, wenn jetzt jemand aufwacht und da kommt jemand raus und lalalam. Und das Komische dabei ist, wenn sie nicht bei sich selber sind während des Gongspiels, also nicht in diesem Moment, dann kann das technisch gesehen zwar trotzdem gut klingen, was sie tun, aber die Leute merken, dass was anders ist.
Die Angst schwingt mit,
irgendwas,
ne?
War da. Irgendwas war da. Sie können es nicht beschreiben und in der Regel werden sie dir auch nicht das Feedback geben, dass sie dann irgendwann kommen und sagen, nach der Hälfte war was. Was war denn da nach der Hälfte? Und dann kannst du sagen, da hatte ich plötzlich einen Angstgedanken. Das ist ja nicht der Fall. Das wird ja nie passieren. Sondern das ist irgendwie so ein Moment, ein Impuls. Und am Ende, wenn die Leute dann nach Hause gehen und sie waren da vielleicht schon mal öfter, dann können sie sagen, heute war es irgendwie anders. Und vielleicht versuchen sie es an irgendwelchen äußerlichen Determinanten festzumachen. Ja, versuchen ja immer vom Kopf her das dann genauso festzulegen. Da werden sie nicht dahinter kommen, dass die Gongspielerin jetzt gedacht hat, hoffentlich hat keiner, löst sich da bei keinem jetzt ein Trauma und die kommt danach zu mir. Und genauso wenig passiert es, dass jemand, der das erste Mal dort ist, das in irgendeiner Form begreift, für den ist das einfach so. Und die merken das noch nicht mal. Aber die Gongspielerin merkt es.
Ja, das stimmt. Am Ende schwingen sie ihre Angst mit dem Gong und die geht auf die Art über, ja?
Ja, sie strahlen das mit aus, in irgendeiner Form. Geht es mit in diesen gesamten ausstrahlenden Energieraum hinein? Das ist definitiv der Fall. Die Leute, die sind bei sich, diejenigen, die mit sich kämpfen, und ihren Ego-Kampf haben, die werden es nicht merken, weil die sind sowieso bei Bewusstsein und hören einfach nur. Und die anderen, die kriegen das subtil mit, nehmen das mit ihrem Körper auf.
Ich meine, gut, das könnte dann auch wieder die Ängste der anderen Leute anträgern. Also man wird den Gongspieler finden, zu dem man hin muss, oder?
Ja, oder durch Ausschluss. Man findet den, indem er erstmal bei ein paar war, also wenn man wirklich so oft hingeht. Wenn man schon 2-3 Mal die Erfahrung gemacht hat, nee, das war nichts, da war es jetzt auch wieder nichts, dann kommt spätestens beim 3. Mal, ich weiß nicht, was die Leute da immer haben, aber ich glaube, für mich ist dieses Gong-Ding da nichts. Ja, und dann gehen sie halt einfach nicht mehr hin und dann ist auch gut. Aber sie sind dann nicht in einer permanent, dass sie sich dem permanent aussetzen und damit Erfahrung aufbauen. Dafür, glaube ich, ist das Thema zu exotisch.
Gut, da muss man schon mögen, ne?
Also. Ja, weil man ja immer von sich aus hingeht. Es ist nicht so, dass es jetzt Zwangsbegongungen gibt, wie in einem, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, wo das sein könnte. Nirgendwo. Musikunterricht in der Schule. Heute spielt der Lehrer wieder Gong. Aber das ist nicht der Fall.
Nee, also bei Musik kenne ich das auch gar nicht. Man geht da irgendwie freiwillig, ne?
Ja, genau. Du gehst da immer freiwillig hin und selbst wenn das irgendwo ein Angebot ist, in einer Klinik oder was, dann trägst du dich da ein oder im Seniorenheim oder sowas. Dann gehst du da freiwillig hin. Das ist kein Ding, heute Abend alle Gong. Ist nicht der Fall. Hm. Von dem her bist du da sozusagen, hast du immer Leute, die aus eigenem Antrieb herauskommen. Und noch viel mehr, wenn sie dich dann dafür buchen. Dann ist ja sozusagen noch eine größere Offenheit dafür da.
So kann ich dich auch mal 1:1 buchen, dass du zu mir kommst.
Ich würde das tun, ja. Also wenn du jetzt in Rostock wärst, dann wäre das halt das zu dieser Einzelsession auch noch die Fahrtkosten und bei dieser Entfernung wahrscheinlich zwei Übernachtungen dazukommen, aber ich würde zu dir fahren, ja. Mache ich auch. Und dann machen wir dort eine Einzelsession und das Erstgespräch könnte bei uns beiden jetzt so stattfinden und dann, wenn ich wirklich da bin, dann ist es relativ klar, dass die Gong-Session im Mittelpunkt steht und davor ist ein kleines Vorgespräch und danach ist ein bisschen Ausfaden noch, geht es dann noch mehr raus. Und damit sich das rentiert, ist es häufig so, dass wir vielleicht an einem zweiten Tag nochmal eine Session machen, wenn die Anfahrt so weit ist. Also, nur wegen eineinhalb Stunden so weit fahren, das hatte ich noch nicht. Aber ich baue sowas schon immer in meine Reisen ein. Wenn ich zum Beispiel beim Gongbauer bin in Schleswig-Holstein, dann kommt es vor, dass ich zu jemandem fahre, der in Dänemark ist. Weil dort ist es nur noch eine Stunde weiter. Mhm. Wenn ich da ein, zwei Tage beim Gongbauer bin, bin ich vielleicht vorher in Dänemark und bin am Ende, wenn ich mit dem Gongbauer fertig bin, bin ich dann nochmal in Dänemark und packe dann das noch und dann hat der da zwei Sitzungen, zwei Sessions innerhalb von 4 Tagen, die er sonst im Jahr eigentlich nicht hat. Also sowas, so baue ich das dann schon drumherum, um meine Reisen herum. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, um etwas zu lösen oder auch in Trauerbegleitung, man findet dich aber im Internet nicht. Wie könnte man dich jetzt finden, wenn ich das jetzt da unten in die Shownotes von dieser Podcast-Folge reinschreibe?
Ich bin neuerdings bei Instagram. Ich muss erstmal selber gucken. Also, genau. Und man kann mir auch eine E-Mail schreiben. Man kann mir da schreiben oder man kann mir auch eine E-Mail schreiben und ich bin auch dabei, aktuell eine Homepage zu erstellen. Also, man kann mich dann schon finden. Genau. Oder halt auch ganz altmodisch bei Facebook. Da bin ich irgendwie fast noch lieber als bei Instagram. Man kann auch in die Facebook-Gruppe kommen bei mir. Es geht auch. Eine Trauergruppe. Ja, das wurde mir letztens gesagt. Also Facebook ist... Habe ich vielleicht wirklich? Weiß ich nicht. Nein. Aber es wurde mir letztens tatsächlich gesagt, irgendwie Facebook sei altmodisch. Ich dachte mir so, interessant, bin ich alt? Offensichtlich. Also ich finde, Facebook irgendwie hat eine andere Energie als Instagram. Für mich ist das irgendwie ruhiger. So, und in puncto Trauer gibt es halt total viele Trauergruppen, wo ich halt gerne mitmische. So. Okay, kann ja sein, ist auch okay. Also für mich ist es gut und Menschen, die sich da aufhalten, da finde ich tatsächlich die meisten. Also wer da mal online zu mir findet, der kommt über Facebook einfach auch ganz oft. Ja. Schön.
Vielen lieben Dank für die Zeit, die du hier in unseren Podcast mit verbracht hast. Und freue mich, wenn wir uns irgendwie weiter im Kontakt bleiben und der ein oder andere vielleicht auch den Kontakt zu dir findet. Lieben Dank dir, Sandra.
Ich danke dir fürs dabei sein dürfen, für deine tollen Fragen, für den super Austausch. Hat mir Spaß gemacht bei dir.